Liebe Brüder und Schwestern, eine Vorbemerkung. Ich habe an beiden Augen in Abständen eine Operation gehabt und bin jetzt in einem Zwischenzustand, bis mir Ende des Monats die Brillengläser angepasst werden können. Ich kann in die Weite gut sehen, aber für die Nähe brauche ich eine Brille, und da ich seither ein kontinuierlicher Brillenträger war, fühle mich immer ohne Brille unwohl, und jetzt geht das immer verquer mit dem Herausholen der Brille. Also ich möchte Sie um Verständnis bitten. Wir stellen uns unter Gottes Wort aus Römer 8, die Verse 18 bis 30. Ja, da schreibt der Apostel Paulus: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir des Geistes Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes geht. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Herr, dein Wort ist aufgeschlagen und will uns deinen Willen sagen. Lass dein Geist unser Herz durchwalten. Lass uns hören und behalten. Amen. Wie aktuell ist doch die Bibel. Das, was in den letzten Monaten die ganze Welt bewegt, die Rettung der Natur, die Rettung des Klimas, das Seufzen der Kreatur, die ja in Gefahr steht, ausgelöscht zu werden, verloren zu gehen. Das hat den Apostel Paulus schon vor 2000 Jahren bewegt. Nur jetzt besinnt sich der Mensch darauf, das alles in den Griff zu bekommen, alles dies zu bewältigen, dies zu lösen, die Welt, die Natur zu retten. Was für eine Anmaßung, liebe Geschwister und Freunde. Das wird den Menschen nie gelingen, weil Gott sein Mandat für die Natur, für die Schöpfung nicht aufgegeben hat, solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Nur die Bibel ist sehr viel gründlicher. Sie führt uns ein und zeigt uns die Ursachen auf, weshalb die Schöpfung seufzt unter der Vergänglichkeit. Sie spricht hier ganz deutlich vom ängstlichen Harren der Kreatur, Vers 19, dem Seufzen und Ängsten der Schöpfung wegen der Vergänglichkeit hier spricht. Und auch davon, dass wir alle, wie wir hier sitzen, warten auf unseres Leibes Erlösung. Gibt es bei uns nicht auch diesbezüglich manches Seufzen, wenn die Organe versagen, wenn dies und jenes nicht mehr so funktioniert? Wie aktuell ist doch Gottes Wort? Und da schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, den bedeutsamsten Brief, dem Lehrbrief, wo uns das Prinzip deutlich gemacht wird, der allein Christus, allein der Glaube, allein die Gnade und das alles allein zur Ehre Gottes. Und hier zeigt er auf, dass dies alles eine Verbindung hat zur übrigen Schöpfung. Mit dem Sündenfall, mit dem Ungehorsam des Menschen ist die ganze Schöpfung mit hineingerissen in dieses Unheil. Wir sollten stärker uns dessen bewusst sein, dass das Ergehen und Befinden der übrigen Geschöpfe und der Natur ganz eng mit dem Verhalten des Menschen verbunden ist. Das hat man heute entdeckt zwar, aber man will das sich persönlich nicht eingestehen, dass es nicht bloß an den Naturgesetzen liegt, die wir übertreten haben, sondern auch an den ethischen Gesetzen, dass wir die Ehe nicht mehr heilig halten, dass wir die Geschlechtlichkeit missbrauchen als Lustobjekt und nicht mehr in den Bahnen und in dem Rahmen, wie es Gott gedacht hat. Das hat mit dem Seufzen der Schöpfung zu tun. Bei den Tieren, bei den Pflanzen, bei den Wasserfluten, bei der großen Dürre. Es ist eine große Oberflächlichkeit, eine zu kurze Sicht, die man heute an den Tag legt. Und das Ganze hängt viel enger mit dem Menschen zusammen, als man es heute eingestehen will. Von Gott und seinen Ordnungen ist nirgendwo die Rede, aber Maßnahmen über Maßnahmen hat man beschlossen und will sie verwirklichen. Und es wird nicht gelingen. Wann aber will der Mensch begreifen, dass die Natur leidet, weil der Mensch die Weisungen und Ordnungen Gottes sträflichst und frech und dreist missachtet? Als die Generation eines Noah sich von Gottes Geist nicht mehr strafen ließ, hat Gott geantwortet mit dem Gericht der großen Flut. Als man in Sodom und Gomorra eine entartete Sexualität gelebt hat, hat Gott geantwortet mit dem Gericht über Sodom und Gomorra. Als zur Zeit des Königs Ahas, der König, die Isebel aus Tyrus und Sidon ins Land geholt hat und die den Baal- und Aschera-Götzendienst eingeführt hat und das Gottesvolk von den Ordnungen Gottes abfiel, Da musste der Prophet Gottes Gericht ansagen, es wird 3,5 Jahre nicht mehr regnen, was das bedeutet für jene Region. Alles ist erstorben, die Tiere, auch im freilebenden Umfeld, sind alle dahin geschwunden. Allerdings verheißt dann Gott durch seinen Propheten auch wieder Segen, wenn das Volk Buße tut und umkehrt und den Willen des Herrn erfüllt. Gott hat Segen verheißen, wenn man seine Weisungen beachtet. Gott hat Fluch und Unheil auch über die äußere Natur angekündigt. Man muss nun mal 5. Mose 28 lesen, was da alles vorkommt. Wenn wir mehr das im Blick hätten, dann würden wir anders beurteilen. Die Naturvorgänge und ihre Handhabung und Lösung nach dem Willen Gottes, das ist uns völlig aus dem Blick geraten. Auch in den Völkern, die durch das Evangelium ein Stück weit eine Befreiung vom heidnischen Götzendienst erfahren haben. Dazu zählt Europa vor allem, auch Amerika ist damit einzuschließen. Jetzt geben wir das alles preis. Und die Angst über eine Natur, über eine Welt, die am Rande des Abgrunds steht. Und wie gesagt, mit menschlichen Maßnahmen wird das niemals gelingen. Das übersteigt eine Welt auch mit ihren Computern und mit ihrer Wissenschaft und ihren Eingriffsmöglichkeiten. Das wird niemand schaffen. Was wir heute erleben, ist eine Naturvergötterung, sondersgleichen, ein Abfall von Gott, dem Schöpfer. Die Natur hat hervorgebracht, die Natur war so klug, die Vielfalt, die Schönheit, die Genialität des Lebens und der Vorgänge auch im Weltall hervorzubringen. Nicht Gott, die Natur. Hat sie Verstand? Hat sie irgendwie ein Apparat, das zu verwirklichen? Gottlosigkeit pur. Gott ist ausgeklammert. Liebe Geschwister, für die Natur werden heute die größten Opfer gebracht. Hier wird vieles dramatisiert, werden falsche Erwartungen geweckt. Damit ist die Natur und das Umfeld nicht gerettet. Und wir werden in dieser Richtung noch manches erleben müssen. Die Umweltschützer terrorisieren Staat und Gesellschaft, die Wirtschaft und überfordern alle Regierungsorgane. Wenn das so weitergeht, wie es sich heute anlässt. Und auch die Landwirte mit ihrer Bestellung der Felder können das nicht hinkriegen, ohne Umkehr zu Gott. Zu seinen Lebensordnungen wird es nicht gelingen. Und einen entscheidenden Schritt hat unsere Regierung gemacht, als sie die Ehe für alle, die Homo-Ehe, die Lesben-Ehe und so weiter, ein selbstdefiniertes Geschlecht, eine Geschlechtsumwandlung und was das alles nach sich zieht, beschlossen hat. Das hat eine Schleuse geöffnet, die sich bis in die Umwelt hinein auswirken wird, in Wirtschaft, in gesellschaftlichem Wiedereinander, in einem Rückfall von der Höhe unserer heutigen sozialen Standes zurück in große, große Nöte. Und interessant ist, dass die stärksten Forderungen wieder göttlichen Handelns von denen kommen, die sich am stärksten und nachhaltigsten für die Rettung des Klimas und der Schöpfung einsetzen. Das lässt sich politisch, aber auch in den öffentlichen Meldungen nachweisen. Ich muss mich aus Zeitgründen beschränken. Welch eine völlig andere Sicht hat die Bibel? Ja, wir sind auch als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu Christi mit Sorge unterwegs. Unterwegs zu einem großen Ziel, das endlich die Hoffnung auf die Erfüllung der ganzen Erlösung, auch die Erlösung der Schöpfung, endlich eintritt. Die übrige Schöpfung seufzt mit den Kindern Gottes auf die völlige Erlösung, wo Tod und Sterben und Krankheit und all das ein Ende haben. Die Schöpfung seufzt, das sehen wir überall. Und man müsste nur einmal einen Blick in die Schlachthöfe tun, wie da geseufzt von den Tieren, die massenweise da getötet werden. Bei dem Bibellehrer Siegfried Kettling habe ich ein Beispiel gelesen. Er greift zurück auf eine seltsame Brücke, die es in Venedig gibt, der Lagunenstadt, wo die Straßen eben Wasserstraßen sind. Und da gibt es eine Brücke, die der Volksmund Seufzerbrücke nennt. Auf der einen Seite steht der Dogenpalast, wo die Regierung, aber auch die Justiz ihren Sitz hat. Und gegenüberliegend ist das Zentralgefängnis. Und im Anbetracht der Schicksale der Menschen, die auf der einen Seite verurteilt worden sind und dann hinübergeführt werden ins Gefängnis für den Strafvollzug, hat man diese Brücke die Seufzerbrücke genannt. Die einen werden zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt, die anderen werden liquidiert, hingerichtet, andere ausgepeitscht, wie immer auch die Schicksale aussehen. Wer da drüber musste, hat Grund zum Seufzen gehabt. Angstvolle Stöhnen. Was kommt da auf mich zu? Unsere Situation ist vergleichbar damit. Wir sind auch in einer gewissen Weise auf der Seufzerbrücke. Gleichen nicht unsere Lebensjahre, gleich nicht unser Gang durch die Welt, dem Marsch über die Seufzerbrücke. Verwirrung im Kopf, Verzweiflung im Herzen, den Tod vor Augen, um das kurz zusammenzufassen. Doch für Menschen, die um die Erlösung durch Jesus wissen, dem Begnadigtsein mit der höchsten und letzten Instanz durch Jesus Sühnopfer, ist die Situation eine völlig andere. Es ist ein Seufzen voll Hoffnung auf das Schönste und Beste, das noch kommt. Dreimal nennt der Apostel Paulus hier den Begriff Seufzen. Die ganze Natur, die Pflanzen- und Tierwelt seufzt unter dem Druck der Vergänglichkeit. Seit uns die Zerstörung der Umwelt, das Sterben von Wäldern und Flüssen, von Ausrottung gewisser Arten bewusst wurde, sind wir diesbezüglich sensibler geworden. Auch die Christen seufzen. Das ganze Universum seufzt und Gott dazu. Wir seufzen mit unaussprechlichem Seufzen. Seufzen unter den Leiden dieser Zeit, der Sorge und Angst, mit Krebs oder was immer auch. Ja, und dann das ganze Universum seufzt. Viele werden sich in diesem Bild oder Vergleich wiederfinden. Alte Menschen, die sich als Wohlstandsmüll, als Wegwerfartikel empfinden, als Last für ihre Umwelt. Aber auch junge Menschen seufzen, schreiben mit Sprühflaschen No Future an die Wände, keine Zukunft. Und sie gebärden sich dann auch entsprechend aggressiv, verdrängen es mit Drogen. Seufzer, Drücke, Atmosphäre, Angst als Grundstimmung könnte man als Erscheinung unseres Zeitalters nennen. Trauer und Hoffnungslosigkeit als die alles bestimmende Großwetterlage. Doch der Apostel Paulus hat feine Ohren. Er vernimmt nicht nur das Stöhnen und Schreien der Verzweifelten, der Hoffnungslosen. Er hört noch ein anderes, ein Seufzen voll Hoffnung. Im Krankenhaus gibt es manches Seufzen der Schwerstkranken, der Sterbenden. Heute werden die Schmerzen medikamentös gemildert, sodass das heute weniger vorkommt wie früher, wo Menschen oft auch aus Verzweiflung und Angst geschrien haben. Das wird heute gedämpft. Aber im Krankenhaus gibt es auch die Geburtsstation. Da wird auch geseufzt, da wird gestöhnt. Da gibt es furchtbare Schreie, weil den werdenden Müttern bei der Geburt schier der Leib zerrissen wird. Aber es ist ein Stöhnen und Seufzen voll Hoffnung. Und wenn das Kind geboren ist, weicht die Angst der Freude. So sieht der Apostel Paulus die Lage der Kinder Gottes. Ein Seufzen voll Hoffnung. Ein Schmerz, der Sinn hat, der zielführend ist, der Freude in sich trägt. So sind Christen mit Freude unterwegs. Wie kann der Apostel Paulus das aus dem Weltschmerz heraushören? Weil er Jesus kennt, der Todesüberwinder, dem, der stark und ewig lebt und ein ewiges Leben uns zu bringen hat. Der wiederkommende Herr ist nicht der große Kaputtmacher, sondern der Neumacher. Und dann vernehmen wir hier in dem Paulus-Text etwas vom Beten. ein Beten voller Zuversicht, das Seufzen bleibt. Aber im innersten Kern der Existenz der Kinder Gottes, da nehmen wir etwas anderes, das Abba, lieber Vater. Das dürfen die Christen rufen und wissen, da ist ein Ohr, das nicht nur Ohr hat, sondern ein Herz und eine Entschlossenheit hat, zu helfen und nicht bloß eine Augenblickshilfe, die bald wieder verebbt, sondern eine ewige Hilfe. Ja, auch Christen schnürt der Schmerz auf die Kehle zu. Auch ihnen steigt die Angst ins Herz. Ich darf einige Stimmen einmal zitieren. Ich war so schwach, meine Gedanken waren so verwirrt, nicht einmal das Vaterunser konnte ich noch zusammenbringen. So der Rückblick auf eine ganz schwere Zeit. Damals war ich so verbittert, so voller Protest, so voller Zweifel, dass mein Beten eher ein Fluchen, mein ganzes Wesen ein sinnloser Schrei war. So berichtet eine junge Frau, die plötzlich ihren Mann verloren hat. Alle meine Gebete schienen an der Zimmerdecke zu enden. Gott schien mir sternenweit entfernt und furchtbar stumm. So ein Teenager, der eine depressive Phase durchmacht. Christen, auch auf der Seufzerbrücke in tiefster Glaubenskrise unterwegs. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. So kann es uns ergehen, so realistisch formuliert es der Apostel Paulus. Es kann ganz extreme Lebensabschnitte geben, Grenzsituationen. Aber der Apostel bohrt tiefer. Er sagt etwas ganz Grundsätzliches, etwas höchst Provozierendes. Wir können nicht recht beten. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Martin Luther hat das einmal ausgedrückt im Angesicht des Sterbens seiner Tochter. Sie hat furchtbar gelitten. Und er sagte, ich weiß nicht, was ich erbitten soll. Soll ich Gott bitten, dass sie schnell stirbt und von dem allem erlöst und befreit ist? Oder soll ich bitten, dass sie gesundet und dann kommt der ganze Kampf des Lebens? Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen. Und dann gilt es, alle unsere Anliegen an Gott abzugeben. Dein Wille geschehe, dein Wille, das ist das Beste. Wir müssen von unserer Froschperspektive wegkommen. Uns muss die Perspektive der lebendigen Hoffnung, wie sie die Bibel uns gibt, wieder neu ins Herz gesagt werden. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Liebe Geschwister, Gott ist nicht auf unsere Information angewiesen und wir haben ihm auch nicht die Ratschläge zu unterbreiten, wie er nun die Sache lösen soll. Ich weiß von einer Frau, deren einzige Tochter die Hoffnung ihres Alters war, war auf den Tod krank und sie hat diese, ihre Tochter, Gott buchstäblich abgerungen. Und dann endete diese Tochter im Suizid, im Selbstmord. Und hinterher hat die Mutter das tiefst bereut. Hätte ich sie damals preisgegeben, hätte sie nicht solch ein furchtbares Ende genommen. Und sie war hinterher tief betroffen, dass sie Gott genötigt hat. Du kannst mir die Tochter nicht nehmen. Können wir in Krisensituationen alles das, was uns beschwert, unter seinen göttlichen Willen stellen? Dein Wille geschehe, hat uns Jesus zu beten gelehrt. Und das gilt auch, und das darf nicht in einen selbstprovozierten Glaubensakt durchgesetzt werden wollen. Wir müssen dem Willen Gottes stattgeben. Und wir haben auch nicht die Gebetsvirtuosen zu sein, die Gott Eindruck machen mit unseren frommen Formulierungen. Wir bleiben Stümper im Gebet, die geistlich Armen, die alles in seine Hand geben. Und das Tröstliche ist, was Paulus jetzt sagt, der Heilige Geist kommt uns in dieser Gebetsnot zu Hilfe. Er vertritt uns aufs Beste mit seinem unaussprechlichen Seufzen. Und Luther sagt einmal, es ist nicht das Schlechteste, wenn Gott unsere Bitten ins Gegenteil erhört. Er weiß, was er tut. Der Geist vertritt uns auf uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und dieser Geist ist ein Geist der Freude, der Hoffnung. Er übersetzt unser Gebet in die Sprache, die Gott versteht. Er ist unser Mund bei Gott. Und ich darf auch in Zeiten der Depression, der schweren Gedanken, es ihm überlassen. Das ist das Beten voll Zuversicht. Und dann darf daraus ein Leben voll Vertrauen werden. Vertrauen ist allerdings nötig. Vertrauen zum Vater, der das Beste mit uns im Sinn hat. Vertrauen darauf, dass Gottes Wege, ob sie uns gefallen oder nicht gefallen, immer zielführend sind. Vertrauen darauf, dass wir einen Heiland haben, den Gott auf unseren menschlichen Leidensweg gestellt hat, der uns verstehen kann als der große hohe Priester, der vom Geburtsschmerz bis zum Todesröcheln alles durchlebt und durchlitten hat, was es heißt, Mensch geboren zu sein. Er versteht dich und mich. Deshalb kann Paulus sagen, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ja, zum Besten, zur Förderung, zum Vorwärtshelfen. Dienen muss uns alles. Nicht, wir müssen der Krankheit dienen, dem Krebs, der den Leib zerfrisst. Die Krankheit muss uns dienen, selbst dann, wenn sie zum Tode führt, dann ist das das Mittel, dass wir schneller befördert werden in das Reich des ewigen Lebens, der ewigen Freude. Und so sind wir, liebe Geschwister, unterwegs, voll Hoffnung, voll Gewissheit, unterwegs auf der Seufzerbrücke. Er hat seinen Sohn auf die Seufzerbrücke dieser Welt geführt, wo wir Menschen vom Dogenpalast zum Justizpalast unterwegs sind. Er kam in unser Fleisch und Blut und er hat er das Gefängnis von Schuld und Tod eingerissen, überwunden. Der Geist Jesu Christi verklärt uns das Werk von Golgatha, dass wir versöhnt sind mit der letzten Instanz und dass wir so Bürger des Reiches Gottes sind. das schönste und höchste Ziel vor Augen haben. Seitdem sind wir unterwegs in die Freiheit. Wir haben eine Heimat bei Gott. Wäre nicht statt der Seufzerbrücke von wenig da diese Brücke nicht umzubenennen in Golden Gate Brücke, wie sie in San Francisco ist? Die Brücke zum großen Glück, zur goldenen Welt oder was man sich immer vorstellen mag. Durch Jesus dürfen wir die Seufzerbrücke auch als die Brücke zum goldenen Tor begreifen. Und liebe Geschwister, diese Brücke der Erlösung, die Jesus geschaffen hat, hat solide Pfeiler. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns herrlich gemacht. Es ist kein unvollendetes Werk, wie etwa die Brücke von Avignon im Süden Frankreichs. Da hat man eine Brücke begonnen zu bauen und mitten im Fluss endet sie und ist nie weiter gebaut werden. Morgen. Und von dieser Brücke von Avignon sagt der Volksmund, auf der Brücke von Avignon tanzen wir. Das ist die Situation des Menschen dieser Zeit, der keine Hoffnung hat. Der muss sich in Vergnügen, in Lustbarkeit flüchten. Aber hat kein Ziel vor Augen. Wir dürfen uns durch Jesus zwar auf der Seufzerbrücke wissen, ja, aber mit ihm. Und er hat daraus die Brücke zum goldenen Tor gemacht. Zur ewigen Herrlichkeit, zur ewigen Freude, zum ewigen Frieden. Das möge Gott ganz neu in unser Herz schenken. Auch in einer Zeit, wo man um Natur und Zerstörung unseres Lebensraumes bangt. Wir haben unseren Glauben in das Buch der göttlichen Offenbarung. Unser Glauben in die Person, der Erlöser ist, verankert. Und da wollen wir bleiben. Amen.
Amen.
Wir erheben uns zum Gebet. Herr, wir danken dir, dass du zu uns auf die Seufzerbrücke gekommen bist. Wir danken dir, dass wir unsere Welt und Zeit und auch die Sorgen, die die ungläubigen Menschen haben, in deinem Licht sehen dürfen. Möge es uns doch geschenkt sein, dass wir ihrer Etlichen das sagen können, was dein Wort uns sagt. Dass wir einen haben, der mit uns über die Seufzerbrücke geht. Und dass wir in der Zuwendung zu dem einen einzigen Retter nicht bangen müssen, wenn die Welt im Gericht versinkt, sondern dass wir mit dem Erlöser in die Heimat, in die ewige Freude, in das Bürgerrechtsgeschehen der ewigen Welt gehen dürfen. Vertiefe uns den Glauben. Mach uns dein Wort lieber, wichtiger als alle anderen Dinge der Zeit. Du kennst deinen jeden Einzelnen und weißt, was ihn bedrückt, bewegt, besorgt macht. Schenke doch diese biblische Perspektive, dass du, unser Heiland und Erlöser, mit uns über die Seufzerbrücke gehst und sie zur Brücke des goldenen Tores machst. Amen.
Amen. Thank you.